Immer wieder kommt es vor, dass bei großen Fußballturnieren wie der EM oder der WM der Spielstand zum Ende der zweiten Hälfte immer noch unentschieden ist. Ist das Spiel schon Teil der K.O.-Runde, muss aber am Ende doch ein Gewinner verstehen, dass man weiß, wer in die nächste Runde kann oder weiß, wer das Turnier am Ende denn wirklich gewonnen hat. Und deswegen, damit ein Gewinner verstehen kann, muss das Spiel in die Verlängerung gehen. Die Spieler haben dann wenige Minuten Pause, in denen sie sich nochmal kurz runterkommen können, nochmal kurz Kraft schöpfen können für die nächsten Minuten, für die Verlängerung, die dann danach kommt. Und diese kurze Pause nutzt dann oft auch der Trainer, um den Spielern nochmal ein paar Worte mitzugeben, um ihnen noch einmal Mut zu machen. Denn vielleicht ist der eine oder andere Spieler schon am Ende seiner Kräfte oder vielleicht hat der eine schon Krämpfe oder dem anderen brennen seine Lungenflügel von der Anstrengung. Und nun appelliert der Trainer, seine Spieler nicht aufzugeben, sondern sie sollen alles daran setzen zu gewinnen. Sie sollen sich einmal nochmal konzentrieren, um keine Fehler zu machen, die ihnen vielleicht vorher unterlaufen sind, und jetzt nochmal alles rausholen, um zu gewinnen, um auf dem Podest zu stehen und den Pokal in die Luft zu reißen. Mit seiner Rede ermahnt und ermutigt der Trainer gleichzeitig seine Spieler. Der Hebräerbrief, in den wir heute einen Blick werfen wollen, ist auch vergleichbar mit so einer ermahnenden, aber auch ermutigenden Rede. Der unbekannte Autor richtet seine Worte an die Hebräer, die Ermüdungserscheinungen aufweisen in ihrem Glaubensleben. In seinen abschließenden Worten des Briefes bittet er die Hebräer, und ich zitiere, das Wort der Ermutigung anzunehmen. Der Schreiber ermutigt in diesem Brief mit dem Hinweis auf Jesus, der sowohl Gottes Sohn ist als auch Hohepriester. Er stellt Jesus dar als Erhabener über Mose, über Josua, über die Engel und präsentiert ihn als das vollkommene Opfer. Und aufgrund dieser Wahrheiten sollen die Hebräer Briefempfänger nun gewarnt, aber auch ermutigt sein, ihre Herzen nicht zu verhärten, im Glauben auszuharren und nicht zurückzuschrecken bei Anfechtungen oder Leid. Unsere heutige Textstelle besteht aus zwei solcher Ermutigungen, zwei Anwendungen im Zusammenhang mit dem, was eben zuvor im Brief über Christus an Wahrheiten erarbeitet wurde. Und lass uns hineingehen in den Text. Ich möchte vorlesen den auch abgebildeten Textabschnitt Hebräer 12, Vers 1 bis 11. Hebräer 12, Vers 1 bis 11. Deshalb lasst nun nach uns, da wir eine so große Wolke an Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Ihr habt den Kampf gegen die Sünde noch nicht bis aufs Blut widerstanden und habt die Ermahnung vergessen, die zu euch als Söhnen spricht. Mein Sohn, schätze nicht gering des Herrn Züchtigung und ermatte nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Er schlägt aber jeden Sohn, den er aufnimmt. Was ihr erduldet, ist zur Züchtigung. Gott behandelt euch als Söhne. Denn ist der ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, deren alle teilhaftig geworden sind, so seid ihr Bastarde und nicht Söhne. Zudem hatten auch unsere leiblichen Väter als Züchtiger und scheuten sie. Sollten wir uns nicht vielmehr dem Vater der Geister unterordnen und leben? Denn sie züchtigten uns zwar für wenige Tage nach ihrem Gutdünken, er aber zum Nutzen, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Alle Züchtigung scheint uns zwar für die Gegenwart nicht Freude, sondern Traurigkeit zu sein. Nachher aber gibt sie denen, die durch sie geübt sind, die friedvolle Frucht der Gerechtigkeit. Ausgehend von diesem Wort möchte ich heute Abend dich ermutigen, diesen Wettkampf des Glaubens zu laufen. Ich möchte die zwei Ermutigungen, die wir in diesem Text finden, euch zusprechen. Zum einen dürfen wir ermutigt sein, Schande und Widerspruch auf unserem Glaubensweg zu erdulden, indem wir auf Jesu Vorbild blicken, der auch Schande und Widerspruch erlitten hat, aber auf die vor ihm liegende Freude geblickt hat. Und zum anderen können wir ermutigt sein, indem wir in Leid, insbesondere in Züchtigung, Gottes liebevolles Wirken erkennen. Und da heißt mein Thema heute auch eine zweifache Ermutigung. Bevor wir uns aber tiefer in die Aussagen des Textes hineinbegeben, möchte ich zunächst auf zwei Dinge hinweisen, die wichtig sind, um diesen Text zu verstehen und anzuwenden. In diesem Textabschnitt geht es unter anderem um Leiden, die Christen erleben, welche Gott aufgrund von Fehlverhalten, aufgrund von Sünde zum Zweck von Korrektur zulässt. Der Text stellt mit dem Begriff Züchtigung eine Verbindung her zur persönlichen Sünde und Leid. Auch andere Stellen bestätigen, dass diese Verbindung bestehen kann. Zum Beispiel 1. Korinther 11, Vers 29 und 30, in der beschrieben wird, dass Menschen aufgrund ihrer Sünde bei der Einnahme des Abendmahls krank geworden sind oder sogar verstorben sind. Doch ich möchte dafür warnen, in jedem Leiden Sünde von der leidtragenden Person zu suchen. Denn Gott lässt manchmal Leid zu, auch wenn diese betroffene Person nicht gesündigt hat. Als Beispiel dafür dient Hiob, den Gott ja seinen Besitz genommen hat, seine Kinder genommen hat, seine Gesundheit genommen hat. Und Gott ließ das Leid bei Hiob zu, nicht weil er explizit gesündigt hätte, eine bestimmte Sünde getan hätte, nein, weil Gott sich einfach in seinem Leben groß machen wollte, seine Souveränität zeigen wollte. Ein anderes Beispiel dafür ist der blind geborene Mann, den Jesus in Johannes Kapitel 9 begegnet. Dort kommen die Menschen zu ihm und fragen ihn, ja, wer hat denn gesündigt, dass jetzt dieser Mann blind ist? Und Jesus antwortet dann in Johannes 9, Vers 3, weder dieser hat gesündigt, noch seine Eltern, sondern damit die Werke Gottes an ihm offenbart werden. Gott trennt hier diese Verbindung in diesem konkreten Fall und daher möchte ich appellieren, das Leid anderer nicht zu beurteilen, sondern einfach selbst offen zu sein für Gottes Reden, wenn dich Leid trifft. Zudem möchte ich darauf aufmerksam machen, dass es gut möglich ist, dass deine Sichtweise auf das Wort Züchtigung, das in diesem Text ja vorkommt, gebrandmarkt ist durch Erlebnisse in der Kindheit, wo unter dem Deckmantel von diesem Begriff gestraft wurde, aber ohne die liebevollen Absichten, mit denen es Gott tut, und so dass es ja vielleicht einfach nur Gewalt war. Und wenn das dich betrifft, dann möchte ich dich bitten, heute dein Verständnis neu prägen zu lassen von der Bibel, aber dazu später mehr. In diesem Text finden wir zweimal die Formulierung mit dem Aufruf, nicht zu ermatten. Einmal in Vers 3 und einmal in Vers 5. Und um diese Verse herum finden wir die beiden Ermutigungen, die ich euch heute mitgeben möchte. Doch es stellt sich zu Beginn die Frage, wozu genau werden wir denn ermutigt? Was ist diese Sache, in der unsere Seelen nicht ermatten sollen? Diese Frage beantwortet der Text mit den ersten beiden Versen. Und ja, die Antwort lautet, lasst euch ermutigen zur Heiligung und zur Ausdauer im Glauben. Lasst uns gemeinsam noch einmal die ersten zwei Verse lesen. Deshalb lasst nur nach uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Zunächst einmal, was ist hier mit dieser Wolke an Zeugen gemeint? Bedeutet es, dass um uns herum in einer von uns nicht sichtbaren Wolke Wesen existieren, die uns beobachten und vielleicht in der geistlichen Welt Bericht erstatten und somit eine von uns zeugende Wolke an Zeugen sind? Wenn wir das Wort Zeugen oder Zeugnis in dem nahen Umfeld von diesem Text suchen, dann fällt uns jedoch schnell auf, dass mit der Formulierung große Wolke an Zeugen etwas anderes gemeint ist. Denn wir werden fündig in dem vorherigen Kapitel, Kapitel 11. Mehrfach lesen wir dort von Menschen, die ein Zeugnis erlangten. Zusammenfassend wird diese Menschengruppe dann in Kapitel 11, Vers 39 erwähnt, wo es heißt, und diese alle, die durch den Glauben ein Zeugnis erhielten. Wovon waren diese Glaubenshelden aus Kapitel 11 Zeugen? Wovon haben Henoch, Noah, Abraham und die ganzen anderen Glaubensväter gezeugt? Sie zeugten von einem Glauben an Jesus Christus. Der Autor eines englischsprachigen Kommentars zum Hebräerbrief betitelt dieses Kapitel 11 als Hall of Fame of Old Testament Saints, zu Deutsch Ruhmeshalle der alttestamentlichen Heiligen. Ich denke, das ist eine gute Illustration dafür, was wir im Kapitel 11 lesen. Man kann es sich so vorstellen, als ob man durch eine lange, tunnelartige Halle geht. Links und rechts befinden sich große Gemälde dieser Helden und unter dem Gemälde eine Beschreibung ihres heldenhaften Glaubens. Und wer jetzt nun gedanklich vorbeigeht an Noah, an Abraham, an Henoch und all den anderen Glaubenshelden, stößt jetzt in Kapitel 12 auf diesen Satz: Deshalb lasst nur nach uns, da wir so eine große Wolken an Zeugen uns haben und so weiter. Dieser Satz ist eine Überleitung von Kapitel 11 zu 12 und greift auf dieses Durchschreiten der Ruhmeshalle und was es jetzt mit uns tun soll, was es bei uns für eine Reaktion herbeiführen soll. Nun, was ist es denn, was ich nach meinem staunenden Blick auf diese Zeugen der Glaubensväter tun soll? Was soll es in mir bewirken? Der Text antwortet in der zweiten Hälfte von Vers 1b mit: So lasst uns jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf. Zwei Dinge sind es, zu denen wir aufgefordert werden. Erstens Heiligung. Das wird hier umschrieben mit dem Ausdruck jede Bürde ablegen. Mit anderen Worten, lasst uns jedes Hindernis, was uns an der Nachfolge hindert, ablegen. Ein Marathonläufer wird nicht sein Retourenpaket auf dem Weg mitnehmen, auf den Lauf, nur weil sich am Rande von der Strecke sich ein Paketshop befindet. Nein, er wird versuchen, jede Last von sich abzulegen und selbst versuchen, seine Kleidung so leicht wie möglich zu halten. Was sind denn unsere Bürden? Es sind die leicht umstrickenden Sünden, Dinge, die unseren Blick vom Kreuz und von unserem Herrn Jesus Christus wegführen. Und genau diese Dinge gilt es abzulegen. Römer 13, Vers 12 bis 14 bestätigt diese Aufforderung. Die Nacht ist vorbei und der Tag ist nahe. Lass uns nun die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichts anziehen. Lass uns anständig wandeln, wie am Tag, nicht in Schwelgereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Eifersucht, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und treibt nicht Vorsorge für das Fleisch des Begierden wach werden. Luki, könntest du einmal weiterblättern? Ich habe den Präsenter nicht mit. Das Bild ist hier ein anderes als in unserer Hebräerstelle, doch sagt hier Paulus im Sinn dasselbe. Er richtet seine Worte an die Römer und auch an uns und sagt: Lebt nicht in Schwelgereien und Trinkgelage, also seid nüchtern. Lebt nicht in Unzucht und Ausschweifung, also lebt in Reinheit. Lebt nicht in Streit und Eifersucht, also lebt in Liebe zu dem Nächsten. Zusammengefasst: Legt die Sünde ab und zieht Christus an. Strebt Veränderung an, strebt Heiligung an. Der Trainer der Fußballmannschaft würde vielleicht sagen: Spielt nicht jeder für euch, sondern überfordert den Gegner durch viele Pässe. Und wenn ihr den Ball verliert, dann macht ein starkes Gegenpressing, um den Ball zurückzuerobern. Unser Glaubenstrainer aus dem Hebräerbrief ruft hier: Legt eure Bürden ab. Legt die leicht umstrickende Sünde ab. Lebt in Heiligung. In der zweiten Aufforderung weiter im Text heißt es: So lass uns nun mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf. Es besteht die Gefahr, ausgebremst zu sein. Es besteht die Gefahr, den Lauf des Glaubens als Sprint und nicht als Langstreckenlauf zu sehen. Es besteht die Gefahr, im Glaubenslauf außer Atem zu kommen, und daher fordert der Hebräerbriefschreiber, für heute Abend ist es unser Glaubenstrainer: Sorgt dafür, dass ihr während dem Spiel genug trinkt, füllt eure Wasserreserven auf. Und auf das Geistliche bezogen: Sorge dafür, dass du in deinem Alltag, inmitten von Arbeit, von Schule, von Diensten und Freizeit, genug geistliche Trinkpausen einbaust, in denen du vom lebendigen Wasser trinkst. durch das Wort und das Gebet in Jesus Christus Gemeinschaft mit deinem himmlischen Vater hast. Eine weitere Anwendung, die ich in meinem Leben in letzter Zeit häufiger auch vor Augen führen muss, ist, dass ich nicht überall gleichzeitig auf diesem Fußballplatz stehen kann und kämpfen kann. Um in Ausdauer den Glauben zu leben, heißt das, eine Überladung an geistlichen Baustellen zu vermeiden. Sich beispielsweise auf eine begrenzte Auswahl an Diensten zu fokussieren und dann dort volle Energie und volle Liebe zu dienen. Es kann aber auch sein, es kann auch bedeuten, dass man nicht gleichzeitig sich mit allen apologetischen Fragen, die es so gibt, gleichzeitig auseinandersetzt, sondern einfach Stück für Stück im Glauben wächst und so das als Wettlauf sieht und nicht als Sprint. Wir sind aufgefordert, in Heiligung und mit ausdauerndem Glauben zu leben. Doch wie kann ich das tun? Wie kann ich dieser Aufforderung nachkommen? Vers 2 gibt darauf eine Antwort. Hebräer 12, Vers 2. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen der Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Um in Heiligung und mit ausdauerndem Glauben zu leben, soll unser Blick auf Christus gerichtet sein. Er ist der Anfänger und der Vollender des Glaubens. Er hat auf seinem Glaubensweg nicht aufgegeben, er hat durchgehalten. Um der vor ihm liegenden Freude willen hat er die Schande, die er erlebt hat, nicht geachtet. Er ignorierte das Verlassensein vom Volk. Er achtete nicht den Spott und die Schläge des Hohepriesters. Er achtete nicht auf die Folter der römischen Soldaten mit ihren Peitschenhieben. Er achtete nicht auf die Dornenkrone, die ihm auf den Kopf gehämmert wurde. Er erduldete das Kreuz, wie es auch in Philipper 2, Vers 7 bis 9 heißt. Aber er, also Jesus, entäußerte sich und nahm Knechtsgestalt an. Indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jedem Namen ist. Er ließ alles ungeachtet über sich ergehen, denn er hatte die bevorstehende Freude im Blick, den Ruhm und die Ehre, die ihn erwartet hatte und ihm nun jetzt als Erlöser und Sohn Gottes sitzen zu Rechten von Gott, dem Vater, gilt. Er ist nun erhöht und wird geehrt als Retter. Und was ist es nun für eine Freude, wenn tote Seelen zum lebendigen Glauben kommen und Vergebung am Kreuz finden? Wenn wir ihn, Jesus Christus, unseren Retter im Blick haben, können wir, wie es in Römer 13 heißt, Christus anziehen. In dem Schauen auf dem Werk und auf das Leben Christi, in der Gemeinschaft mit ihm durch Gebet und Lesen der Heiligen Schrift, in der Betrachtung von Jesus Christus erkennen wir unseren Stand. Wir sind gestorben, unser altes Ich ist gestorben und wir leben nun mit Christus. Durch die Betrachtung von Jesus Christus können wir in ihm bleiben. Und durch die Betrachtung von Jesus Christus können wir verändernde Herrlichkeit erleben, so wie wir es auch schon vor ein paar Monaten in der Bibelstunde von Sammy hören durften. Vielleicht stellst du fest, dass Heiligung und das Ausharren im Glauben bei dir gerade gar nicht im Fokus sind. Vielleicht stellst du fest, dass dein Blick nicht auf Christus gerichtet ist und andere Dinge dein Leben bestimmen. Oder vielleicht bist du an dem Punkt, dass du feststellst, in mir ist kein lebendiger Glaube. Und so heißt es, aus egal welcher Situation und egal wohin deine Blicke gerade gerichtet sind, schau auf Jesus. Schau auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der vor ihm liegende Freude willen, der Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich jetzt gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Trotz dieser klaren Worte finden wir manchmal Trägheit in der Ausübung dieser Aufforderung. Und in den folgenden Versen befindet sich daher die erste der zwei Ermutigungen, um einer bestimmten Sache entgegenzuwirken, welche diesen ermatteten Zustand hervorbringt. Lass uns daher für den nächsten Punkt Vers 3 lesen, um festzustellen, dass wir ermutigt sein sollen, Schande und Widerspruch auf unserem Glaubensweg zu erdulden. Denn auch uns erwartet, wie bei unserem Vorbild Jesus Christus, große Freude. Hebräer Kapitel 12, Vers 3. Denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Um nicht entmutigt zu sein, sollen wir auf Christus blicken. Der spezifische Aspekt von Jesus, der hier zur Ermutigung führen soll, gibt einen Hinweis darauf, was die Hebräer ermüdet hat. Dieser Vers 3 betont Jesu Durchhalten bei Anfeindungen durch Sünder. Er erlebte großen Widerspruch. Er erlebte Angriffe der Menschen, die er alle erduldete im Blick auf die Herrlichkeit und die Freude, von der wir in den vorherigen Versen lesen konnten. Wir finden hier also einen Hinweis darauf, dass die Hebräerbriefempfänger auch Widerspruch von Menschen, auch Angriffe erfahren haben, Angriffe aufgrund der Ausübung ihres Glaubens. Die historischen Berichte passen zu dieser These. Der Hebräerbrief muss grob in den Zeitraum zwischen 60 bis 90 nach Christus geschrieben worden sein. Eine Zeit, in der die Christenverfolgung gerade auch unter Nero und Domitian im Römischen Reich ihren Aufschwung erlebte. Und Tacitus, ein römischer Historiker und Senator, beschreibt diese Verfolgung in seinen Annalen in dem Buch 15, Kapitel 44. Zunächst wurden alle festgenommen, die zugaben, Christen zu sein. Auf ihre Aussage hin wurde eine ungeheure Menge überführt. Weniger der Brandstiftung als des allgemeinen Hasses gegen das Menschengeschlecht. Auch ihr Ende wurde durch Spott getränkt. So wurden sie verhüllt in Felle von wilden Tieren und von Hunden zu Tode gehetzt. Oder sie wurden ans Kreuz geschlagen. Oder sie wurden zum nächtlichen Licht bestimmt, bei Einbruch der Dunkelheit verbrannt. Dieser Bericht passt auch zu dem, was wir am Ende von Kapitel 11 im Hebräerbrief lesen, Verse 36 bis 38. Hier heißt es, andere aber wurden durch Verhöhnung und Geißelung versucht, dazu durch Fesseln und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt, starben den Tod durch das Schwert, gingen umher in Schafspelzen, in Ziegenfällen, mangelleidend, bedrängt, geplagt. Sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen und Höhlen und in Klüften der Erde. Auch wenn wir von den Briefempfängern aus Vers 4 herauslesen können, dass es bei ihnen noch nicht direkt um Leben und Tod ging und es aus historischen Quellen bekannt ist, dass die Verfolgung nicht systematisch war, so wissen wir trotzdem, dass die Verfolgung zu der Zeit im Römischen Reich von Härte gekennzeichnet war. Sich zu dem Christentum zu bekennen, bedeutete Leid zu empfangen. Und so haben die Briefempfänger vermutlich auch solche Angriffe, solche Anfeindungen erlebt. Sie haben Leid erlebt. Und gerade in dieser Situation, in der sich die Hebräer-Briefempfänger befinden und in der auch wir uns manchmal befinden, sollen wir in unseren Leiden auf Jesus blicken. Er kennt die Leiden. Wie Jesus die Leiden mit Aussicht auf die Freude ertrug, dürfen auch wir ermutigt sein, Leiden, besonders hinsichtlich unseres Glaubens, zu ertragen, mit der Hoffnung auf der uns bevorstehenden Freude. Der Hebräerbriefschreiber sagt mit anderen Worten, wenn du unmutig bist und deine Seele ermattet ist wegen dem Widerstand, den du erfährst, dann brauchst du eine Infusion der Hoffnung auf die vor dir liegende Freude. Und diese Hoffnung erfährst du im Blick auf Christus. Denn der Blick auf Christus ist ein Blick der Freude. Freude, weil Christi Werk am Kreuz uns Vergebung ermöglicht und Befreiung von unserer Schuld. Freude, weil Christus uns befähigt, den Glaubenskampf mit Ausdauer zu laufen. Freude, weil Christus uns Wohnungen vorbereitet, sodass wir in der Ewigkeit in seiner Nähe in unaussprechlicher Herrlichkeit weilen dürfen. Die Leiden, die wir aufgrund unseres Glaubens erleben, fallen nicht ins Gewicht zu den Dingen, was die Christen zu anderen Zeiten oder Christen heutzutage an anderen Orten erlebt haben und aktuell erleben. Und trotzdem können Verachtungen auf der Arbeit, in der Schule oder sonst wo dazu führen, dass unsere Seelen ermatten. Es geht auch teilweise noch über Worte hinaus, da erfährt man Ausgrenzung oder auch andere Leiden, welche die Seelen ermatten lassen. Und hier kommt diese Ermutigung des Textes zum Tragen. Blicke auf Christus, der auch Leiden durchstand, der vor ihm liegenden Freude willen, und sieh auf das, was dich durch Christus auch an Freuden erwartet. Ich möchte euch auch durch ein paar Bibelstellen so eine Infusion der Hoffnung, die Hoffnung geben, und möchte einfach ein paar Bibelstellen nacheinander vorlesen, die diese Hoffnung widerspiegeln. Kolosser 3, Vers 4. Ich lese hier aus der NEU. Wenn Christus, der Messias, euer Leben einmal allen sichtbar werden wird, dann wird auch offenbar werden, dass ihr seine Herrlichkeit mit ihm teilt. Römer 8, Vers 18. Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. 1. Petrus 5, Vers 10. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, er selbst wird euch, die ihr eine kurze Zeit gelitten habt, vollkommen machen, stärken, kräftigen, gründen. 2. Korinther 4, Vers 16 bis 17. Deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis bewirkt uns eine über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Hebräer 13, Vers 13 bis 14. Deshalb lasst uns zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers, und seine Schmach tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Schau auf Christus, wie er Widerspruch erduldete. Sieh, wie er die Schande und das Kreuz erduldete, weil er wusste, dass ihn danach Freude erwartet. Blicke auch du auf das, was dich nach dieser kurzen Leidenszeit hier auf der Erde dann in der Ewigkeit erwarten wird, und halte dich an die Zusagen Gottes. Die erste Ermutigung bezog sich auf Ermüdungserscheinungen, die durch Widerstand und Angriffe aufgrund des Glaubens entstanden. Und die zweite Ermutigung ab Vers 4 bezieht sich nun auf einen weiteren Grund für Ermüdungen im Glaubensleben. Es geht um Züchtigung. Damit kommen wir zum Punkt 3, Ermutigung in Züchtigung. Wer Leid erfährt und Gott gleichzeitig in Verbindung mit diesem Leid redet, kann schnell entmutigt sein. Da ist man schon in Sünde gefallen und ist über das eigene Versagen tief betrübt. Und dann kommt hier hinzu noch Leid und es fühlt sich an, als würde Gott uns aus seinem Zorn heraus strafen. Gottes Liebe scheint dann so weit weg zu sein. Doch wir sollen wissen, dass Gottes Züchtigung ein Akt der Liebe ist und durch dieses Wissen ermutigt sein. Lasst uns diese These, die ich belegen möchte, Schritt für Schritt durch die nächsten Verse gehen. Und zunächst einmal Vers 4 bis 5a. Hebräer 12, Vers 4 bis 5a. Ihr habt den Kampf gegen die Sünde noch nicht bis aufs Blut widerstanden und habt die Ermahnung vergessen, die zu euch als Söhne spricht. Der Hebräerbriefschreiber macht hier eine kritische Feststellung. Seine Empfänger haben eine Ermahnung vergessen und haben deshalb ihren Mut sinken lassen. Und dabei haben sie diesen Glaubenskampf noch nicht einmal bis zu ihrem Tod kämpfen müssen. Sie haben den Kampf gegen die Sünde noch nicht bis zum Tod, bis aufs Blut widerstanden. Und trotzdem ist ihnen eine bestimmte geistliche Wahrheit schon bei viel geringerem Leid in weite Ferne gerückt. Was haben die Hebräerbriefempfänger nun vergessen? Um welche Wahrheit handelt es sich denn, die durch das Vergessen dieser zur Ermattung der Seele führt? Ich lese nochmal ab Vers 4 und jetzt bis einschließlich Vers 6. Ihr habt im Kampf gegen die Sünde noch nicht bis aufs Blut widerstanden und habt die Ermahnung vergessen, die zu euch als Söhnen spricht: Mein Sohn, schätze nicht gering des Herrn Züchtigung und ermatte nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Er schlägt aber jeden Sohn, den er aufnimmt. Der Autor zitiert hier aus Sprüche 3, Vers 11 bis 12. Und in diesen Versen geht es um Gottes Züchtigung und wie dahinter Gottes Liebe steht. Zunächst einmal müssen wir aber klären, worum es sich bei diesem Wort Züchtigung überhaupt handelt. Das griechische Wort für Züchtigung kommt 13 Mal an unterschiedlichen Stellen im Neuen Testament vor und wird je nach Kontext ein bisschen anders übersetzt. Eine zusammenfassende Erklärung der Bedeutung findet sich in einem griechisch-englisch-Lexikon eines englischen Bibelübersetzers, der dieses Wort folgendermaßen beschreibt. Ich zitiere direkt ins Deutsch übersetzt. Das Wort bedeutet anweisen, ausbilden, erziehen, in Übereinstimmung mit Regeln und richtigen Verhalten. Disziplinieren, bestrafen mit dem Ziel eines besseren Verhaltens. Ja, das Wort Züchtigung beinhaltet den Einsatz von Leiden, doch dies zu einem ganz bestimmten Zweck, nämlich der Veränderung zum Guten hin. Somit steht der Lehraspekt bei diesem Wort im Vordergrund. Hierfür zwei Beispiele der Verwendung dieses Wortes im Neuen Testament. Zum einen sagt Stephanus in seiner Verteidigungsrede vor dem jüdischen Rat in Apostelgeschichte 7, Vers 22, und Mose wurde, jetzt kommt das Wort, unterwiesen in aller Weisheit der Ägypter. Er war aber mächtig in seinen Worten und Werken. Hier wird klar die Lehrabsicht dieses Wortes hervorgehoben. Ein anderes Beispiel finden wir in 2. Timotheus 2, Vers 25, ein Abschnitt, in dem es um den Umgang mit Irrlehrern geht. Und hier heißt es, ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern gegen alle milde sein, lehrfähig, duldsam. Und die Widersacher in, jetzt kommt's, Sanftmut zurechtweisen und hoffen, ob ihnen Gott nicht etwa Buße gibt zur Erkenntnis der Wahrheit. Auch hier ist die Absicht, etwas Gutes mit der Züchtigung zu bewirken, klar erkennbar. Und genau diese gute, liebevolle Absicht Gottes in Züchtigung haben die Empfänger des Hebräerbriefs vergessen. Der Glaubenstrainer sagt hier, ihr habt vergessen, die Züchtigung nicht gering zu schätzen. Ihr seid entmutigt, weil ihr die Zucht Gottes nicht wertschätzt. Ihr seid entmutigt und verzagt, weil ihr in der Züchtigung, die ihr erfährt, nicht die liebevolle Handschrift Gottes erkennt. Hier kommt jetzt vielleicht die menschlich verständliche Frage auf, Moment mal, ich soll den Schmerz, ich soll das Leid lieben? Ist das hier nicht eine Art von passivem Sadismus? Wie kann ich etwas lieben, wenn es mir Schmerz bereitet? Der Hebräerbriefschreiber ist auf diese Frage vorbereitet. Er erwartet diese Frage mit drei Argumenten durch Gott inspiriert. Es sind drei Argumente, von denen jeweils eins die Vergangenheit, eins die Gegenwart und eins die Zukunft betrifft. Und so umhüllt uns hier der Hebräerbriefschreiber in allen Zeitumständen mit der Sicht auf Gottes liebevolles Wirken. Kommen wir zum ersten Argument. Das erste Argument finden wir in den Versen 7 bis 8 und lautet, Züchtigung bestätigt die Sohnschaft. Ich lese nun Vers 7 und 8. Was ihr erduldet, ist zur Züchtigung. Gott behandelt euch als Söhne. Denn ist der ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, deren alle teilhaftig geworden sind, so seid ihr Bastarde und nicht Söhne. 6-mal kommt das Wort Söhne in den Versen 4 bis 8 vor. Und eins wird klar, dass ihr Züchtigung erfährt, hat damit zu tun, dass ihr Kinder Gottes seid. Dass ihr Züchtigung erfährt, ist ein Hinweis darauf, dass etwas in der Vergangenheit bei euch passiert ist, nämlich die Adoption in die Familie Gottes durch den Glauben und die Wiedergeburt. Hiervon spricht Johannes Kapitel 1, Vers 12. Johannes 1, Vers 12. So viele ihn, also Jesus, aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Wer Jesus Christus als seinen persönlichen Retter und Herr angenommen hat und die Wiedergeburt erlebt hat, besitzt das Recht, Kind Gottes zu heißen und hat als Erbe Gottes auch Anrecht auf alle geistliche Segnung des Vaters. Gott züchtigt und erzieht seine Kinder. Wer nicht von Gott erzogen wird, wer nicht durch Gott Sünde aufgezeigt bekommt, wer keine Heiligung erfährt, ist kein Kind Gottes, sondern der Vers sagt hier, ist ein Bastard. Also er ist nicht ein Kind Gottes, ein Kind der Welt des Satans nämlich. Wer aber in Leiden die Züchtigung Gottes erkennt, darf wissen, dass Gott, der Vater, seine Liebe in vollem Maßen an ihm ausgeübt hat und durch die Errettung, ja eben durch die Errettung, die durch Jesus Christus möglich ist. Wer in Leiden die Züchtigung Gottes erkennt, darf wissen, ich werde nicht von irgendeinem zornigen Gott gestraft, sondern ich werde gerade von meinem liebenden Vater erzogen. Wer Leid als Zucht erlebt, darf wissen, dass auch diese Sache einem zum Besten dienen wird. Wer Leid als Zucht erlebt, darf wissen, dass der Vater in seiner liebevollen Absicht einen nicht über die eigene Möglichkeit des Durchhaltens prüfen wird. Einige von euch werden dieses Jahr wahrscheinlich eigene Tomaten gepflegt haben. Man gießt die Tomaten, man sorgt für ausreichend Nährstoffe, man stützt die größer werdenden Pflanzen durch bauliche Maßnahmen. Und die Experten unter euch gehen dann zu einer bestimmten Zeit mit einer Schere oder mit einem Messer an die Pflanze. Durch das Abschneiden bestimmter Triebe, so genau kenne ich mich jetzt nicht aus, aber das wird so gemacht, durch das Abschneiden dieser Triebe soll das Wachstum der Pflanze verbessert werden. Die Pflanze soll dadurch besser wachsen und bessere Frucht tragen. Diese Schnitte verletzen die Pflanze an der Schnittkante. Und doch tut der Gärtner das mit einer guten Absicht, um das Wachstum zu fördern. Diese schmerzhafte Korrektur erhalten aber nur die Tomatenpflanzen. Wächst neben der Tomatenpflanze Unkraut, beispielsweise Disteln, dann geht der Gärtner nicht hin und beschneidet auch noch die Distel nebenbei, dass sie auch gut wächst. Diese Beschneidung, die dem Wachstum dient, erfährt nur die Pflanze, um die sich der Gärtner kümmert. Diese Maßnahme erfährt nur die Tomatenpflanze. Und so wie der Gärtner diese Korrektur nur bei seinen Pflanzen gebraucht und nicht bei dem Unkraut, so gebraucht Gott seine liebevolle Züchtigung auch nur bei seinen Kindern. Und nicht bei den Kindern der Welt. Gottes Liebe zeigt sich in Züchtigung also durch die bestätigte Sohnschaft, die in der Vergangenheit passiert ist. Kommen wir zum zweiten Argument, was der Hebräerbriefschreiber hier aufführt. Das zweite Argument dafür, dass hinter Gottes Züchtigung eine liebevolle Absicht steckt und dafür, lasst uns lesen, Verse 9 und 10. Zudem hatten wir auch unsere leiblichen Väter als Züchtiger und scheuten sie. Sollen wir uns nicht vielmehr dem Vater der Geister unterordnen und leben? Denn sie züchtigten uns zwar für wenige Tage nach ihrem Gutdünken, er aber zum Nutzen, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Hier ist eine Gegenüberstellung zu sehen. Einmal die Zucht der leiblichen Väter und einmal die Zucht des geistlichen Vaters. Der Hebräerbriefschreiber erklärt, wie die Züchtigung der leiblichen Väter aus Gutdünken war, nach eigenen Vorstellen, so wie es ihnen richtig erschien und vielleicht mit der richtigen Motivation, aber vielleicht doch mit einem falschen Motiv, vielleicht doch auch ohne Liebe. Und Gottes Zucht hat dabei dahin entgegen dessen aber einen Nutzen. Wer Züchtigung erfährt, wird dadurch teilhaftig an Gottes Heiligkeit. Wenn du von Gott gezüchtigt wirst und Gott seinen Gerechtigkeitsmaßstab an dir anlegt, du Sünde erkennst und mit dem Blick auf das Kreuz ablegst, führt das dazu, dass du in deiner persönlichen Heiligung wächst und damit Gottes Heiligung teilhaftig wirst. Die Züchtigungen haben somit durch Gottes liebevolle Absicht einen direkten Nutzen. Es wurde in der Tierwelt beobachtet, dass wenn Giraffen Babys bekommen, die Mütter schon nach kürzester Zeit ihre Babys treten. Und das mag sich grausam anhören, hat aber folgenden Effekt. Die Giraffenbabys sehen sich gezwungen, aufzustehen und umherzulaufen. Und dadurch werden sie ziemlich schnell sicher in ihren Schritten und haben dadurch eine viel bessere Chance, den Angriff eines Löwen zum Beispiel davonzukommen. Der Missstand des Nichtlaufenskönnens wird durch die Tritte der Mutter beseitigt. Und so lässt auch Gott Leid zu, um dadurch uns zu verändern, und zwar immer näher zu seiner Heiligkeit. Ein Beispiel dafür, wie Gott durch Laien seine Kinder zur Heiligkeit verändern möchte und dies auch tut, ist das Volk Israel. Nach dem Auszug aus Ägypten lässt Gott das Volk 40 Jahre lang durch die Wüste wandern. Diese Zeit ist eine Zeit des Leidens und der Prüfungen für das Volk Israel. Sie werden da gedemütigt von Gott. Aber gleichzeitig wird in dieser Zeit auch ihr Glaube gestärkt. Sie lernen dadurch in völliger Abhängigkeit zu Gott zu leben. Und sie erfahren dadurch eine Zunahme an Heiligkeit. Hierzu möchte ich lesen aus 5. Mose Kapitel 8, Vers 2 bis 6. Mose redet hier zu dem Volk Israel und beschreibt diesen Zweck, den Gott mit diesen 40 Jahren vorhatte. Und du sollst an den ganzen Weg denken, den der Herr, dein Gott, dich diese 40 Jahre in der Wüste hat wandern lassen, um dich zu demütigen, um dich auf die Probe zu stellen und um zu erkennen, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Und er demütigte dich und ließ dich hungern. Und er speiste dich mit dem Mann, das du nicht kanntest und das deine Väter nicht kannten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht, lebt der Mensch. Deine Kleidung an dir ist nicht verschlissen und dein Fuß ist nicht geschwollen diese 40 Jahre. So erkenne in deinem Herzen, dass der Herr, dein Gott, dich erzieht, wie ein Mann seinen Sohn erzieht. Halte nun die Gebote des Herrn, deines Gottes, indem du auf seinen Wegen gehst und ihn fürchtest. Gott gebrauchte all die Schwierigkeiten, all das Leid, um das Volk an seiner Heiligkeit teilhaben zu lassen. Und so gebraucht Gott manchmal auch in unserem Leben Leid, wenn er uns züchtigt, um uns auch zu seiner Heiligkeit hin zu verformen. Und das ist ein Akt von Gottes Liebe. Er handelt an seinen Kindern nicht aus Wut, sondern gebraucht Leiden, um uns in unserem Hauptziel als Christen hier auf der Erde zu unterstützen, nämlich Heiligung. Genau das, wofür wir in den ersten beiden Versen aufgefordert werden. Kommen wir nun zum dritten Argument, was der Schreiber hier aufführt. Und das bezieht sich jetzt nun, nachdem wir uns mit dem Argument für die Gegenwart gerade beschäftigt haben, das bezieht sich jetzt nun auf die Zukunft. Und zwar ist das Argument folgendes: Züchtigung führt zur friedvollen Frucht der Gerechtigkeit. Dazu lese ich den Vers 11 vor, Hebräer 12, Vers 11. Alle Züchtigung scheint uns zwar für die Gegenwart nicht Freude, sondern Traurigkeit zu sein, nachher aber gibt sie denen, die durch sie geübt sind, die friedvolle Frucht der Gerechtigkeit. Auch wenn das Leid einer Züchtigung im Moment schmerzhaft ist und zu Traurigkeit führt, hat sie eine wunderbare Folge, die teilweise erst im Nachhinein sichtbar wird. Im Nachhinein, vom Zeitpunkt der Züchtigung aus, also in der Zukunft liegend, die durch die Züchtigung Gottes geübt sind und durch diese Schule Gottes gegangen sind, erfahren nachher die friedvolle Frucht der Gerechtigkeit. Was hat es damit auf sich? Auf lange Sicht führt Zucht dazu, dass aus deinem veränderten Wesen Früchte der Gerechtigkeit sprießen. Ein von Gott geläutertes Herz wird Dinge hervorbringen wie Ehrlichkeit, Güte, Liebe und so weiter. Die Früchte des Geistes eben. Durch das Wirken des Heiligen Geistes können nun die friedvollen Früchte wachsen als ein sichtbares Zeichen von dem, was bereits im Inneren, in unserer Seele passiert ist, nämlich ein liebevolles Erziehen Gottes. Paulus schreibt in seinem Brief an die Philipper von genau dieser Frucht und bittet bei Gott, dass die Philipper von ihr erfüllt werden. In Philipper 1, Vers 11. Und um dies bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überreich werde in Erkenntnis und aller Einsicht, damit ihr prüft, worauf es ankommt, damit ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag Christi, erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt wird zur Herrlichkeit und zum Lobpreis Gottes. Die Frucht der Gerechtigkeit ist eine Auswirkung davon, dass Gott Erkenntnis und Einsicht schenkt. Und diese Erkenntnis und Einsicht erhält ein Christ manchmal eben auch durch Züchtigung. Und auch hier sehen wir dadurch jetzt Gottes liebevolle Handschrift, denn Züchtigung führt zur liebevollen Frucht der Gerechtigkeit. Und die Frucht der Gerechtigkeit ist zur Herrlichkeit und zum Lobpreis Gottes, wie es Paulus in Philippern schreibt. Züchtigung haben eine wunderbare, langfristige Folge. Und daher bestätigt dieses dritte Argument auch, dass Gottes Züchtigung voller Liebe sind. Wie können wir jetzt diese zweite Ermutigung für uns anwenden? Wenn du nun durch diese drei Argumente daran erinnert bist, dass Gottes Züchtigung ein Akt der Liebe sind, was soll diese Wahrheit in dir bewirken? Sei ermutigt durch Züchtigung. Wenn man Krankheit erfährt, Unfälle passieren, Schicksalsschläge eintreffen, dann ist man schnell dazu geneigt, mutlos zu sein. So war es bei den Hebräern und Hebräerbriefempfängern und so passiert es auch bei uns immer wieder. Doch wenn du in der Schule Gottes bist, wenn du Züchtigung erfährst, dann ist das Gottes liebevolles Wirken an dir durch irdische Umstände. Dann bestätigt das, dass du ein Kind Gottes bist. Dann darfst du durch seine Arbeit an dir, seine Heiligkeit ein Stück näher kommen. Dann darfst du nachher die friedvolle Frucht der Gerechtigkeit erhalten. Wer sei nicht entmutigt, wenn Gott an dir Zucht ausübt, sondern sei ermutigt, den Wettlauf weiter mit Ausdauer zu laufen. Dieser Textabschnitt von 1 bis 11 ermutigt uns, den Glauben in Heiligung und in Ausdauer zu laufen, auch in Leiden. Zwei Ermutigungen durften wir finden. Zum einen dürfen wir ermutigt sein, Schande und Widerspruch auf unserem Glaubensweg zu erdulden, indem wir auf Jesu Vorbild blicken, der auch Schande und Widerspruch im Blick auf die vor ihm liegende Freude erduldete. Unser Glaubenstrainer spornt uns an, dazu den Widerstand, den wir erfahren, unbeachtet zu lassen und voller Kraft auf das Ziel zuzusteuern. Und zum anderen können wir ermutigt sein, indem wir im Leid, insbesondere in Züchtigung, Gottes liebevolles Wirken erkennen. Gott gebraucht Leiden, um uns zu verändern und zeigt darin seine Liebe. Deswegen, meine liebe Geschwister, seid ermutigt. Amen.